Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge der Programmierbar, Folge 61, wieder live auf YouTube und heute auch auf Twitch und auf Facebook.
Hoho.
Gucken, wie das ankommt in der breiten Masse und ob unsere Technik das alles aushält. Hoffentlich sind wir heute ein bisschen besser unterwegs als das letzte Mal, als wir noch ein paar Soundprobleme hatten, aber zumindest in unserem Check waren wir recht zuversichtlich. Fabi ist mit am Start von der Programmierbar.
Hello.
Schön, dass du dabei bist.
Na klar.
Und wir reden heute über Graphdatenbanken. Und das machen wir mit keinem anderen als Michael Hunger, der viele Titel hat, wenn man ihn so ein bisschen googelt. Aber auf jeden Fall eins kommt immer wieder drin vor, nämlich er ist bei Neo4j und dort als Developer Relation Manager. Also er darf ein bisschen viel darüber reden und ist passioniert schon mit der Technologie, seit vielen Jahren betreut. Du hast 2013 schon mal bei einem Podcast mitgemacht, haben wir rausgefunden. Das heißt, du bist so ein Urgestein der Podcasts eigentlich. Kannst uns bestimmt noch ein bisschen irgendwie Tipps geben, was wichtig ist. Und hast ein Buch auch geschrieben, das den Titel trägt Good Relationships, The Spring Data Neo4j Guidebook. Und das heißt, du scheinst viel über Beziehungen zu reden. Da ist Good Relationships, unser Podcast-Titel des Beziehungsstatus. Ja. Also es geht anscheinend irgendwie ein bisschen um Beziehungen.
Genau.
Ich mag ganz kurz noch einmal an der Stelle rausschicken, wir lieben Feedback und das ist auch an dieser Stelle so. Das heißt, wenn ihr Feedback zu dieser Folge geben wollt, einmal natürlich gerne in den Kommentaren, wenn wir live direkt schon irgendwas machen können oder aber unter programmier.bar/feedback könnt ihr uns jederzeit, wenn ihr abspringt oder nach der Folge, gerne euer Feedback hinterlassen. So, jetzt aber zu dir, Michael. Sehr cool, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich da sehr drüber. Zum einen bin ich sehr leidenschaftlich über dieses Thema Beziehungen und Daten. Zum anderen mache ich einfach total gern Unterhaltung, Vorträge, solche Sachen. Und in der heutigen Zeit ist es ja ein bisschen schwieriger und alles wird online sozusagen. So, dann danke für die Einladung und ich freue mich, dabei zu sein. Und wie du schon gesagt hast, wenn irgendjemand halt Fragen hat, bitte im Chat fragen und wir können die dann auch sofort beantworten.
Ja, auf jeden Fall. Apropos sofort, also sind schon die ersten Fragen reingekommen und da geht es schon in Richtung Performance, was wir auf jeden Fall auf unserer Agenda für heute haben, also so wie es mit der Performance aussieht. Ich denke mal, die Frage, also Erhard hat schon nach der Performance gefragt und schon ein paar spezifische Fragen, aber die werden wir bestimmt später beantworten, nachdem wir mal ein paar Grundsteine gelegt haben für die Leute, die vielleicht auch mit Graphdatenbanken noch gar nicht so viel in Berührung kamen. Vielleicht, Michael, kannst du uns ja erstmal erzählen, wie kamst du denn überhaupt zu Neo4j und zu Graphdatenbanken?
Ja, das ist eigentlich auch eine ganz coole Story. Ich war 2008 Contributor bei einem Open-Source-Projekt und einer der anderen Leute hat gemeint, hey Micha, da gibt es so eine Firma in Norwegen, die machen eine Geek-Cruise-Konferenz. Hast du da Lust mitzumachen? Und ich sage, Geek-Cruise, was denn das? Und was sie gemacht haben im Endeffekt ist, auf der Fähre zwischen Oslo und Kiel kann man Konferenzräume mieten. Und dann kann man sozusagen eine Mini-Konferenz machen auf der Fähre. Also sozusagen die Fähre ist dann halt 2 Tage hin und vor und zurück geschippert. Und wir waren da ungefähr 20 Leute oder so, halt relativ viele aus dem skandinavischen Raum, also Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark. Und da hat unter anderem Emil Alfrem, einer der Gründer von Neo4j, einen Vortrag zu Neo4j gehalten, Graphdatenbanken. Und das fand ich sehr spannend, auch aus dem Grund, weil ich in der Richtung schon mal was gemacht habe, ohne dass es mir bewusst war, dass das eigentlich Graph-Algorithmen waren. Und zwar, ich habe viele Jahre lang Multi-User Dungeon, das ist so ein textbasiertes Online-Rollenspiel, gespielt seit 94. Und habe ich ein Wegesuchsystem gebaut, was dich von A nach B auf dem kürzesten Weg bringt. Und da fand ich mich dran erinnert. Und da während dieser Konferenz hatte ich sogar noch angefangen, Spring-Integration für Neo4j zu basteln. Und wir sind dann halt im losen Kontakt geblieben und nach 2 Jahren ungefähr hat mich Emil dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, für Neo4j zu arbeiten. Und damals war das halt noch ein ganz kleines Startup in Schweden, also 7 Schweden, ein Brite, ein Amerikaner und ich sozusagen. Und am Anfang wusste ich mich zwar ein bisschen aus meiner deutschen Gemütlichkeit sozusagen ins Risiko-Startup-Land bewegen, aber ich habe es nicht bereut, muss ich sagen. Ich bin nach 10 Jahren immer noch dabei und es ist einfach fantastisch zu sehen, wie auf der einen Seite deine Familie immer größer wird, also all die Leute, die da mitmachen, und zum anderen auch das Baby erwachsen wird, sozusagen von einer kleinen Java-Bibliothek am Anfang jetzt zu einem kompletten Datenbank-Management-System mit allem drum und dran, was man sich so vorstellen kann.
vielleicht nochmal ganz vorne einsteigend so ein bisschen, was sind Graph-Datenbanken? Wenn ein Entwickler noch nicht so wirklich was davon gehört hat, wie würdest du es beschreiben?
Erstmal, vor allem, ihr braucht keine Angst vor Graph-Datenbanken zu haben. Wenn man im Endeffekt eine Graph-Datenbank einfach wie eine Datenbank benutzen will, ist es im Endeffekt genauso einfach wie bei einer relationalen Datenbank. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr euch vorstellt, ihr steht vor einem Whiteboard und diskutiert mit einem Freund oder Kollegen irgendein Problem, fangt ihr an, Kreise und Pfeile zu malen. Ne? Da gibt es halt, weiß ich nicht, diese Entität, die irgendeine Aktion macht, dann diese Aktion löst dann irgendwas anderes aus, das wird irgendwo gespeichert und so weiter und so fort. Also man malt ganz viele Bubbles sozusagen, die man mit Pfeilen verbindet. Und das ist im Endeffekt schon das Datenmodell, was eine Graphendatenbank abbildet. Sozusagen alles Mögliche, was man sich als Kreise und Pfeile, also als Entitäten und deren Beziehungen sozusagen vorstellen kann. Und das Coole an der Graphendatenbank ist jetzt, dass man dieses Modell nicht malträtieren und vergewaltigen muss, um das in die Datenbank abzulegen. Wer das in einer relationalen Datenbank mal probiert hat, weiß, dass Join-Tabellen ganz schnell überhand nehmen können. Sondern man kann die Daten so nehmen, wie sie sind. Und genau diese Knoten und Beziehungen gibt es genau als Konzepte in dieser Datenbank halt auch. Also man kann Knoten anlegen und Beziehungen anlegen. Und nicht nur anlegen, sondern natürlich auch wieder abfragen, aggregieren und visualisieren vor allem. Also das Coole ist so, wenn man sich so ein Whiteboard vorstellt mit, sagen wir mal, 10, 20, 30 solchen Bubbles und Pfeilen. Ich packe die in die Datenbank, hole wieder raus, sieht das wieder genauso aus wie auf meinem Whiteboard. Das heißt, ich habe eigentlich nichts an der Reichhaltigkeit der ganzen Informationen verloren, sondern habe immer noch genau dieselben Informationen da zur Verfügung. Und eine Graph-Datenbank ist im Endeffekt nur eine Datenbank, die auf die Speicherung von solchen vernetzten Informationen optimiert ist. Also die von vornherein dafür gebaut wurde, solche Art von Informationen zu speichern. Und der Hauptunterschied ist dort wirklich, dass halt Entitäten und Beziehungen beides sozusagen erstklassige Strukturen in der Datenbank darstellen. Also es ist nicht so wie bei einer anderen Datenbank, wo Joins zur Abfragezeit im Endeffekt berechnet werden und also die Kosten des Joins immer bei jeder Query bezahlst, sondern die Beziehungen werden materialisiert und damit halt in der Datenbank abgelegt. Was halt dazu führt, wenn du die abfragst, ist es im Endeffekt nur ein Pointer, den du folgst. Also da die Datenbank ja dann auch vom Filesystem in Memory gemappt wird, folgst du im Endeffekt nur einem In-Memory-Pointer von A nach B sozusagen, um von A nach B zu kommen. Und das macht halt Graph-Datenbanken effizienter bei der Verwaltung von solchen Daten. Und ich habe jetzt so über 10, 20, 30 Knoten gesprochen. In echt sind das natürlich dann Milliarden, 10 Milliarden Knoten und Kanten und so, die dann halt verwaltet werden könnten. Also das sind halt auch keine kleinen Datenmengen, die man irgendwo aufmalen könnte oder auf dem Bildschirm visualisieren könnte, sind halt auch große Datenmengen. Und das Coole daran ist im Endeffekt auch, wenn du dir auf einem Whiteboard so ein Muster anguckst. Wir als Menschen sind eigentlich relativ gut darin, solche visuellen Muster zu erkennen. Zum Beispiel Person X kauft Produkt A und kauft Produkt B. Wie wahrscheinlich ist das, dass sie jetzt auch Produkt C noch kauft oder dass sie sich Film C anguckt oder so, ne? Dann kann man sich dieses Muster angucken und sieht, oh, diese Person sieht ja so ähnlich aus wie diese andere Person da drüben. Also kann ich mit derselben Wahrscheinlichkeit wie diese andere Person da drüben, wenn die wirklich ähnliche Geschmäcker haben, kann ich sagen, okay, es ist relativ wahrscheinlich, dass die sich halt auch noch den Film angucken. So, und wir können das als Menschen auf kleinen Datenmengen, die irgendwo aufgemalt sind, relativ gut erkennen. Aber wir können das natürlich nicht auf riesigen Datenmengen anwenden. Und wo die Datenbank halt ins Spiel kommt, ist, die kann diese Muster nehmen, die wir sehen können und einfach auf diesen großen Datenmengen halt abfragen und ausführen und dir dann halt die Ergebnisse dafür liefern. Und ansonsten ist es halt eine Datenbank wie jede andere Datenbank halt auch. Ne? Storage, Transaktionsmanagement, Memory Management, Abfragesprache, die halt ein bisschen anders ist als SQL, UI, Developer Tools, Visualisierung, was halt auch bei meisten Datenbanken nicht mehr dabei ist. Aber Treiber, halt was man sich bei einer Datenbank vorstellt.
Okay, aber das heißt sozusagen, wir nochmal auf dein Anfangsbeispiel zurückzubekommen, wir haben Kreise und wir haben Pfeile, also wir haben Entitäten und ihre Relationen und diese Relationen, hast du ja gesagt, sind so First-Class-Citizens, also die werden genau so auch abgespeichert und da passt schon die erste Frage oder einer der ersten Fragen hier, die Marc gestellt hat und zwar, dass er in Relational Database, also RDBMS, Relational Database Management System, steht doch auch für Relationen, also Verbindungen. Was ist der Unterschied in der Ablage so?
Das ist eine sehr gute Frage. Weil das ist nämlich ein falscher Freund des Wort Relation in relationale Datenbank. Relation steht eigentlich für Tabelle. Also wenn ihr den Wikipedia-Eintrag für relationale Datenbank euch anguckt, steht da drin, dass Relation eigentlich nur ein anderes Wort ist für Table, weil das aus der relationalen Algebra, also einer Set- oder Mengenalgebra kommt sozusagen. Und das hat überhaupt nichts mit Beziehungen zu tun. Also das ist ein irreführender Begriff sozusagen an der Stelle. Und wenn man sich die Geschichte von relationalen Datenbanken anguckt, ist es auch so, dass die ursprünglich dafür gebaut wurden, um Formulare abzubilden. Also du hast ein Formular mit 20 Feldern, was in irgendeiner Behörde ausgefüllt wird. Und die relationale Datenbank ganz am Anfang, die haben halt dieses Formular genommen und eins zu eins auf eine Tabelle abgebildet. da gab es noch gar keine Beziehungen ganz am Anfang. Ne? Die wurden dann halt erst später als zusätzliches Konzept hinzugefügt, also Join-Tabellen und Foreign Keys und sowas. Das merkt man auch, wenn man sich SQL anguckt, ist diese Join-Syntax, beziehungsweise die, wie join ich Tabellen zusammen, fühlt sich so ein bisschen dazugeschustert oft an, als ob die gar nicht so inhärenter, schöner Teil der Sprache ist, der mitdesignt wurde, sozusagen. Und dieses, wir verbinden zwei Formulare, weil wir halt die normalisieren wollen, ist im Endeffekt erst ein paar Jahre nach den initialen Set-Algebra-Ansätzen sozusagen mit dazugekommen. Ne? Und der Punkt ist halt wirklich, dass du für jeden Join in relationalen Datenbank bezahlst du im Endeffekt die Kosten, um zur Laufzeit dieses Matching zwischen den Quelltabelle, Zieltabelle, wie finde ich denn die anderen, die Fremdschlüssel für den Primärschlüssel zum Beispiel? Also ich muss einen Index-Lookup machen oder ich muss einen Merge-Join machen oder irgendwas. Das sind halt alles relativ Speicher- und CPU-intensive Operationen in der Datenbank. Und mit jedem Join, den du hinzufügst und je größer deine Tabellen werden, umso mehr explodiert das halt auch. Und das ist halt einer der großen Unterschiede der Graph-Datenbanken, wo diese Pointers sozusagen abgespeichert werden, zu anderen Datenbanken halt abgrenzt.
Okay, alles klar. Das heißt, da werden wir bestimmt auch später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Oder Dennis, du hast gerade schon angesetzt, weil der Marc eine Folgefrage gestellt hat.
Marc schreibt, Beziehungen zwischen Daten sind in Tabellen abgebildet, das stimmt. Und wie macht das denn eine Graph-Datenbank? Also wie sind die Beziehungen in einer Graph-Datenbank abgelegt?
Das kommt auf die Datenbank natürlich drauf an. Es gibt verschiedene Graph-Datenbanken. Und je nachdem hast du halt auch Records, wie bei einer relationalen Datenbank an sich auch. Nur, dass es dort keine Index-Indirektionen gibt, sondern dass sozusagen der Pointer eines Records direkt auf ein anderes Record zeigt, sozusagen. Also du hast nicht irgendwie eine ID, die ein Primärschlüssel ist, der dann im Primary-Key-Index drin ist, die man erstmal finden muss, sozusagen, und der dann auf die Hardware-Row-ID zeigt, sondern du hast im Endeffekt wirklich Hardware-Adressen, die sozusagen File-Offset oder Memory-Offset steht direkt in dem Source-Record drin. Das heißt, du hast direkte Pointer-Arithmetik, die du dann sozusagen nutzt, um halt das aufzulösen.
Ja, ich denke, für jetzt reicht auf jeden Fall auch erstmal dieses Pointer-Akronym, dass man da weiß, das sind Pointer. Ich glaube, wie das dann genau aufgelöst wird, dann springen wir wahrscheinlich die heutige Folge sozusagen, wie man dann sich diesen Tree anschaut und aufbaut, die Queries im Hintergrund funktionieren. Aber ich glaube, das macht es, glaube ich, relativ klar. Das eine sind Pointer, das andere sind halt irgendwelche Foreign Keys, die ich halt auflösen muss, wenn es in verschiedenen Tabellen sind. Und das kostet mich halt Memory.
Genau.
Deswegen gibt es ja auch einige, die, wenn sie in großer Skalierung arbeiten, überhaupt gar keine Joins auf Tabellen machen und das grundsätzlich verbieten, ne? Weil es halt für Skalierung auch ein bisschen schwierig ist, mit Joins zu arbeiten.
Oder denormalisieren und dann halt einfach eine Daten duplizieren und denormalisieren. Ne?
Genau, das auf jeden Fall. Und vielleicht können wir noch einen Schritt zurückgehen. Also weil hier kommt einmal, vielleicht klärt sich das damit. Hier ist nämlich einmal die Frage, wo kommt denn der Name Neo4j her? Und mich würde nämlich interessieren, gab es denn Szenarien, weshalb die Gründer von Neo4j gegründet haben? Oder Neo Technology?
Ja, es ist eigentlich eine ganz schöne Entstehungsgeschichte. Also Neo4j kommt aus zwei Seiten. Einmal aus der Matrix, Thomas Anderson und der Kämpfer gegen die Matrix sozusagen, wo die Matrix halt für Tabellen und relationale Datenbanken steht und Neo halt sozusagen für den Widerstand steht. Das 4j, weil in den 90er Jahren oder Ende der 90er Jahren Java-Bibliotheken mit 4J am Ende hip waren, was heutzutage natürlich nicht mehr der Fall ist, ne? Wie man es
nicht mehr ganz so, ja.
Obwohl es gibt jetzt wieder Deep Learning 4J, das ist wenigstens noch eine, die das halt auch genommen hat. Also das war nicht so ein cleverer Schachzug. Auf der anderen Seite ist das von SEO, also Google-Fähigkeit, also Suchfähigkeit, ist es schon cool, weil es so ein eindeutiger Name ist und nicht irgendwie aufgelöst
wird. Neo allein wäre ein bisschen schwieriger.
Genau, oder NeoDB würde halt nicht so gut kommen. Das andere, die hatten auch als Namen Network Engine for Objects, weil am Anfang hatten sie das nicht als Graph-Datenbank bezeichnet, sondern als Netzwerk-Datenbank oder Network Engine sozusagen. Und die Historie ist auch interessant, weil anders als viele andere Datenbanken kommt Neo4j nicht aus einem Paper oder irgendeiner wissenschaftlichen Geschichte, sondern aus einer echten Anwendung, und zwar in Schweden. Damals so um die Jahrtausendwende gab es eine Firma, die hat Document Management und Content Management as a Service angeboten. Das war damals halt relativ neu und gab es noch nicht so. Und die hatten zwei große Probleme. Das eine war Verschlagwortung im europäischen Raum. Das heißt, du hast halt Dokumente in Schwedisch verschlagwortet, aber dann hattest du Kunden, die gerne auf diese schwedische Schlagworte mit englischen Suchbegriffen zugreifen wollten. Das heißt, du musst ein Synonymnetzwerk schaffen, wo du halt diese 27 europäischen Sprachen aufeinander abbildest, und zwar inklusive Bedeutungshierarchien. Also das heißt, wenn ich sowas habe wie Villa, soll ich das auch finden, wenn ich nach Haus suche zum Beispiel, ne? Und halt auch mit Synonymen und Ähnlichen halt auch. Also ihr könnt euch vorstellen, schon alleine von der deutschen Sprache her, was das für ein komplexes Netzwerk ist, und wenn man das über Sprachgrenzen hinweg macht, ist das nochmal eine größere Herausforderung. Das zweite Problem, was die hatten, weil die halt ein Software-as-a-Service-Angebot hatten, mit relativ feingranularen Rechte-Management. Wer von euch schon mal Rechte-Management umgesetzt hat in irgendeiner Datenbank oder irgendeiner Form, weiß, dass das aus ein paar wenigen simplen Regeln die Hölle werden kann, weil man halt Gruppen hat, die ineinander genestet werden können. Man hat Rechte, die halt positiv, negativ sein können. Dann Leute sind in bestimmten Gruppen, wo sie irgendwas dürfen, in einer anderen Gruppe, wo sie es wieder nicht dürfen. Wie löst du das auf? Und diese zwei Probleme wollten es halt gerne mit ihrem System unter anderem einfach handhaben. Und sie haben, weiß ich nicht, monatelang versucht, das mit relationalen Datenbanken zu lösen. Und es ist einfach immer wieder umgekippt. Und sie hatten halt Consultants da und es ging halt nicht. Bis sie dann halt einfach auf den Trichter gekommen sind, okay, warum machen wir das nicht einfach in Memory? Ne? Wir ziehen einfach diese ganzen Informationen in Memory und lösen das einfach mit Code auf. Ne? Also dann, wir folgen einfach diesen Verbindungen der Entitäten wie ein normales Objektmodell. Und das lief richtig gut. Also muss man sagen, das lief richtig gut, die waren zufrieden, alles hat funktioniert. Und dann gab es aber auch diese Sachen, was passiert denn mit Updates? Jetzt müssen wir bei jedem Update wieder die ganzen Daten aus der Datenbank laden in unserem Memory-Modell. Was passiert denn, wenn da Leute parallel Updates machen? Was passiert, wenn ich da halt andere Operationen drauf erlauben will und so? Und so haben sie sozusagen aus diesem In-Memory-Modell für diesen Anwendungsfall nach und nach Datenbankfähigkeiten, zum Beispiel Speichern auf Platte, Transaktionen, eine API und all diese Sachen hinzugefügt, bis zum Schluss dann sozusagen eine In-Memory-Graph-Datenbank mit Storage rausgekommen ist als Bibliothek. Das ist ja erstmal ganz cool, so als Teil eines Systems. Dann kam die Dotcom-Bubble, die geplatzt ist und damit ist die Firma sozusagen den Bach runtergegangen, wie viele andere auch. Und die Gründer von Neo4j aber haben diese Graph-Technologie genommen und haben gesagt, das ist eigentlich was zu cool ist, um das halt gehen zu lassen sozusagen und haben halt damit halt das rausgelöst, haben sich in ihre Garage verschlossen und haben halt noch ein paar Jahre lang dran gebaut und gebastelt, bis sie dann halt 2007 sozusagen Neo Technology, die Firma, gegründet haben und halt aufs Seed Funding bekommen haben und dann halt angefangen, das wirklich als Datenbanksystem sozusagen weiterzuentwickeln und in die Welt zu tragen.
Okay, und weil du jetzt angefangen hattest, vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Das Projekt, aus dem es entstanden ist, war eine In-Memory-Datenbank mit Persistenz auf Disk. Später ist es denn immer noch so, dass ist In-Memory die Datenbank?
Also das Ursprungsmodell war ja wirklich so ein Objektmodell, was persistiert war sozusagen. Mhm. Klassisch halt, wie in jedem Programm halt üblich. Jetzt ist es halt so, alle Operationen passieren im Speicher, aber du hast trotzdem viel bessere Persistenz-Optionen sozusagen. Also du hast sowas wie transaktionale Sicherheit, Write-Ahead-Log, Storage-Files für den eigentlichen Store und so weiter. Also die Operationen passieren schon noch alle vor allem im Speicher und du profitierst natürlich auch von mehr Speicher, was Performance betrifft. Aber an sich ist die Datenbank halt persistent. Also du kannst halt, wenn die gekillt ist und wenn die neu startet, recovert die halt ihre Transaktionslogs und dann läuft die halt wieder sozusagen an der Stelle.
Ja, cool. Bevor wir da vielleicht alles noch ein bisschen näher drauf eingehen, wir können ja erst noch mal so diese Grundbegriffe, die wir vorhin haben wir von Kreisen und Pfeilen gesprochen. Vielleicht werfen wir mal so ein paar Fachbegriffe in den Raum. Und zwar, ich meine, wir haben es ja schon in unseren Ankündigungen auf Twitter und sowas auch geschrieben, wir reden von Knoten und Kanten hier. Und also vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, die Neo4j-Datenbank als Beispiel einer Graph-Datenbank ist ja wahrscheinlich grundsätzlich schemalos. Und ich habe eben diese Knoten und Kanten, also ich glaube Knoten, heißen ja auch bei euch Nodes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kannst du einfach mal grundsätzlich erklären, was für Eigenschaften kann ein Node haben, wie sind Beziehungen dargestellt und was haben die für Eigenschaften?
Vielleicht darf ich vorneweg noch die eine Frage stellen. Neo4j ist ja praktisch eine Implementierung dieser Idee. Ich habe verstanden, das ist so der größte Anbieter, den es gibt. Gibt es da Alternativen? Gibt es da noch irgendwie einen übergeordneten Standard oder ist das schon eigentlich eine sehr eigene Technologie, die man auch so betrachten kann?
Ja, wenn wir mit der Frage mal anfangen. Also es gibt natürlich auch andere Graph-Datenbanken. Also am Anfang war Neo4j relativ allein auf dem Feld, aber mittlerweile gibt es eine ganze Menge Anbieter. Also wenn man zum Beispiel zu DB Engines geht, was so eine Datenbankvergleichsseite ist, sieht man, dass es zurzeit, glaube ich, 34 verschiedene Graph-Datenbanken gibt, die halt alle bestimmte Aspekte hervorheben.
Relativ prominent ja auch von AWS Neptune ja zum Beispiel. Das ist das, was mir am ehesten einfallen
genau, würde. Genau, es gibt Neptune von Amazon, es gibt OrientDB, es gibt ArangoDB, es gibt FaunaDB kann als Graph-Datenbank benutzt werden, es gibt AnsoGraph, es gibt TigerGraph, es gibt ganz verschiedene. Und die haben halt alle verschiedene Implementierungsdetails und Implementierungssprachen. Ein Aspekt, der nochmal ganz wichtig wäre, ist zu gucken, auch immer, ist das eine Datenbank, die jetzt sozusagen auf dem Graph-Modell an sich aufbaut, oder ist das eine Datenbank, die sozusagen nur ein Layer auf einer anderen Datenbank drauf abbildet? Also es gibt halt auch Ansätze, wo zum Beispiel auf einer relationalen Datenbank ein Graph-Layer oben drauf gepackt wird, wo halt sozusagen die Annehmlichkeiten des Graph-Modells sozusagen da sind. Aber natürlich ist die Datenbank an sich nicht für Graph-Operationen gebaut. Also du hast halt dann trotzdem bestimmte Einschränkungen, die halt dann nicht möglich sind, sei es von der Komplexität oder Performance oder anderen Richtungen. Ja.
Da spricht man einfach von nativen und nicht-nativen Graph-Datenbanken. Ne? Genau. Also nicht-native wären dann eben die auf einem relationalen Datenbanksystem aufbauen.
Das gibt es ja halt für jeden Fall. Ne? Du kannst auch sagen, okay, JSON-Storage kannst du halt in einer nicht-nativen JSON-Datenbank wie zum Beispiel in relationalen Datenbanken machen, aber die ist halt nicht am besten dafür geeignet zum Beispiel. Ne? Oder halt auch andere Daten, XML-Datenbanken oder RDF-Datenbanken oder sowas, die dann halt so Linkdata halt abbilden.
Ich hatte die Frage so unverschämt dazwischen geschoben, einfach nur um zu wissen, so über das, was wir jetzt reden, also wenn es ein bisschen spezifischer wird, ist das jetzt ganz speziell Neo4j sozusagen oder kann man das eigentlich auch auf andere Daten, Graph-Datenbanken applizieren?
Insgesamt gibt es schon eine relativ große Anzahl von Gemeinsamkeiten über alle Graph-Datenbanken hinweg. Das ist dieses Property-Graph-Modell, über das ich jetzt auch gleich ein bisschen was erzählen werde, wo sich die meisten dann doch dran angelehnt haben an dieses Modell. Also bestimmte Unterschiede gibt es halt doch. Also zum Beispiel in Neo4j ist Schema frei. Es gibt andere Graph-Datenbanken, wo du halt ein Schema vorher anlegen musst und ähnliche Geschichten. Und dann gibt es halt Details in dem Modell, die halt unterschiedlich sind. Aber das ist halt schon so das Modell, an das sich die meisten Graph-Datenbanken mehr oder weniger halten. Auch um einfach als mentales Modell für die Leute, die damit arbeiten, halt nicht tausend verschiedene Sachen zu haben. Und um das Modell jetzt mal ein bisschen reinzugucken, also wir haben halt Knoten oder Nodes, die halt Entitäten darstellen. Diese können, weil es halt schemafrei ist, beliebige Attribute tragen, beliebig viele Attribute. Also du kannst halt manchmal eine Entität haben, die hat genau ein Attribut wie eine ID. Und manchmal hast du halt Entitäten, gerade bei Kunden, die haben halt 100 verschiedene Attribute halt. Das kommt halt drauf an, was halt abgebildet werden soll. Es kann auch Entität vom selben Typ sein, die ganz verschiedene Anzahlen von Attributen haben. Also manchmal hat man zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt ein Social Netzwerk jemand hat nur seinen Handle und jemand anderes hat ganz viele Felder ausgefüllt mit Hobbys und, weiß ich nicht, Beruf und wo geboren und Familienstand und all das. Ne? Und dann hast du zwei Knoten vom Typ Person und der eine hat halt im Endeffekt nur das Handle und nichts weiter und die andere Person hat halt 20 oder 30 Attribute halt ausgefüllt. Ne? Und da das ja schemafrei ist, speichert die Datenbank wirklich nur das ab, was abgespeichert werden muss. Also das heißt, es wird auch kein Platz verschwendet für Spalten, die nicht benutzt werden, weil es gibt keine Spalten, es gibt halt wirklich nur Attribute. Und diese Knoten können, weil ich jetzt gerade Typ gesagt habe, die können also jedenfalls in Neo4j sowas wie Tags oder Labels bekommen. Das sind sowas wie Rollen, die man spielen kann. Also du kannst zum Beispiel ein Label Person haben, also wie eine Person. Aber dann könntest du jetzt sagen, okay, diese Person ist zum Beispiel auch ein Entwickler, ein Developer. Also das heißt, bestimmte Attribute sind halt für dieses Developer-Rolle sozusagen relevant oder bestimmte Beziehungen. Oder diese Person könnte dann auch noch ein Manager sein oder halt ein Coach oder was auch immer. Und dann je nach Rollen können verschiedene Attribute halt so interessant sein. Kann man sich so ein bisschen wie Interfaces in Programmiersprachen vorstellen, die dann halt jeweils Dinge noch mitbringen können.
Und das heißt aber, das Einfache, was so einen Knoten hat, das ist einfach Key-Value-Store, den ich da habe.
Das ist sowas wie ein Key-Value-Store, genau, wo man halt zu einer ID ein Set von Attributen sozusagen hat.
Okay, das heißt, ein Knoten kann Key-Value-Store haben, der ist schemafrei, das heißt, ich kann ihn wahrscheinlich auch dynamisch erweitern, ich muss mir am Anfang nicht Gedanken machen, was er mal haben soll, zur Laufzeit kann ich das auch verändern. Und jetzt gibt es diese Tags, was ist denn der Vorteil von diesen Tags, könnte ich nicht auch einfach ihm einen Key-Group geben und als Value eben sagen, er ist Manager, wie auch immer, also was für Vorteile bringen mir diese Tags?
Also diese Tags bringen dir einen Vorteil, dass sie halt ein semantisch höherwertiges Mittel sind, um Sachen zu strukturieren und zu gruppieren zum Beispiel. Also es lässt sich mit diesen Tags oder mit diesen Labels halt viel einfacher zum Beispiel Gruppen oder Mengen von Knoten selektieren, ohne dass ich halt auf ein Attribut gehen muss. Dann müsste man nämlich auch sagen, okay, es müsste halt immer ein Type-Attribut geben, damit es halt irgendwie vergleichbar ist. Oder es müsste immer ein Type-Attribut mit einer Liste von Elementen geben oder manchmal auch nicht oder manchmal in mehreren Properties. Und ursprünglich hatte Neo4j das auch nicht. Und da gab es halt alle möglichen Lösungen, die Leute dafür gebaut haben. Und die haben halt mehr oder weniger gut funktioniert sozusagen. Und wir haben sozusagen an der Stelle jetzt gesagt, okay, semantisch macht es eigentlich schon Sinn, sowas wie Typen, aber ein bisschen reichhaltiger als eine 1-zu-1-Typ. Also es ist nicht nur wie eine einfache Tabelle, ist gleich ein Typ, sondern halt, wir wollten das halt ein bisschen reichhaltiger gestalten. Und auf der Implementierungsseite ist das halt auch effizienter abgelegt als Properties. Also das heißt, es ist halt eher dann als eine Art Bitset abgelegt, wo ich dann halt relativ schnell drauf filtern kann, relativ schnell Operationen drauf machen kann.
Okay, das heißt im Endeffekt auch, das vereinfacht die Art, wie ich die Daten abfrage. Darauf werden wir wahrscheinlich dann gleich auch nochmal eingehen, wenn wir mal auf die Query Language eingehen, wie man überhaupt Daten abfragt. Dann nehmen wir das erstmal so hin. Das heißt, ein Knoten hat ist ein Key-Value-Store und hat Tags. Genau, jetzt haben wir dann die Kanten, die man so aus der Lehre kennt. Was
die Kanten, die machen nämlich genau das Spezielle aus. Sonst wäre es ja nur ein Key-Value-Store. Ne? Und die Kanten sind jetzt so, dass Kanten können zwischen zwei Knoten sein. Die haben eine Richtung und einen Typ, jedenfalls in Neo4j. Es gibt auch andere Kraftdatenbanken, wo die ungerichtet sein können. Bei uns ist es halt einfach aus der Implementierung heraus und semantisch hat es bisher auch meistens Sinn gemacht, dass sie halt eine Richtung hatten. Und die Kanten können aber auch genauso Attribute tragen wie die Knoten und genauso als Key-Value-Store sozusagen. Bei uns ist es jetzt so, dass Kanten nur einen Typ haben können, nicht mehrere Typen, sondern das ist halt genau ein Typ. Zum Beispiel arbeitet irgendwo oder wohnt irgendwo oder hat irgendetwas gekauft oder ist interessiert an oder hat irgendein Rating abgegeben oder so, das wäre halt der Typ einer Kante so zum Beispiel. Ne? Und es gibt auch kein Limit im Sinne von, wie viele Kanten kann der Knoten haben, wie viele Kanten kann es zwischen zwei Knoten geben. Zum Beispiel, wenn du sowas hast wie Konversation, wenn du abbilden willst, dass zwei Leute miteinander geredet haben und du willst die Konversation als Kante ablegen, dann kannst du zum Beispiel Beginn- und Endzeitpunkt diese Konversation an diese Kante ranlegen zum Beispiel. Und dann kannst du halt mehrere von demselben Typ auch haben. Das mit der Richtung ist interessant, weil das ist anders als ein Foreign Key, ist so eine Beziehung immer in beide Richtungen navigierbar. Das heißt, es ist egal, ob du von rechts oder von links kommst, das ist genauso teuer, von jeder Seite zu kommen. Das heißt, du musst keinen Rückwärts-Key einzuführen, um von wieder zurückzukommen, sondern jede Kante ist automatisch in beide Richtungen gleich gut navigierbar.
Also egal, in welche Richtung es gerichtet ist.
Genau. Und manchmal ist die Richtung irrelevant, manchmal, in vielen Fällen ist sie relevant. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf menschliche Beziehungen wieder zurückgeht, also wenn ich mich in jemanden verliebt habe, ist das manchmal nicht, wird es manchmal nicht erwidert. Ne?
Dann jetzt kommen wir zum Beziehungsratgeber, genau. Wir haben es euch doch versprochen.
Dann kann es sein, dass deine Gefühle nicht erwidert werden, dann ist es halt nur eine gerichtete Beziehung. Aber wenn man dann doch irgendwie zusammengekommen sein sollte und zusammen lebt, dann ist das halt, dann spielt die Richtung eigentlich keine Rolle mehr, weil wenn ich mit dir zusammenlebe, dann lebst du auch mit mir zusammen sozusagen. Ja. Ne? Und in Neo4j ist es einfach so, dass es zwar gerichtet abgespeichert wird, aber dass man die Richtung beim Abfragen ignorieren kann sozusagen. Also das ist halt unsere Art und Weise, wie wir mit ungerichteten Kanten halt umgehen. Und an diesen Kanten werden oft Attribute gespeichert, wie ich schon gesagt habe, Zeitfenster, Gewichte, Kosten, solche Sachen, wo ich halt Dinge dann qualifizieren kann. Zum Beispiel ein Rating von einem Film oder solche Sachen werden dann halt auf den Kanten abgelegt.
Das heißt, da habe ich auch einen schemalosen Key-Value-Store. Das heißt, das ist 1-zu-1 gleich, ob ich einen Knoten habe oder eine Kante. Dieses, was ich die Properties, die ich daran ablegen kann, da gibt es keinen Unterschied. Das Einzige ist, dass der Knoten jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Labels hat und die Kante nicht.
Richtig, genau. Die Kante hat nur ein Label sozusagen an der Stelle, okay. Einen Namen. Der Unterschied zu einem reinen Key-Value-Store ist halt, dass du halt diese Kanten immer nodezentrisch abgelegt werden. Das heißt, wenn du von einem Knoten, also von einer Entität kommst, kannst du alle Kanten des Knotens sozusagen vom Knoten ausgehend verfolgen. Wenn das jetzt ein Key-Value-Store wäre, dann würdest du wahrscheinlich die Quellknoten-ID, die Zielknoten-ID und den Typ der Kante zusammen als Key zusammenfassen und das als Lookup nehmen. Und dann müsstest du halt immer Lookups machen mit Prefix-Search oder Postfix-Search in dem Key-Value-Store, wenn der das unterstützt oder so. Ist dann halt eine komplexere Abbildung, ist halt eine andere Form von Storage sozusagen, die okay. Dann halt zum Teil aber auch genutzt wird. Und das ist schon das ganze Modell. Also mehr ist da auch nicht drin sozusagen.
Ja, es klingt aber generell, wenn man es hört, nach einfach einem sehr natürlichen Aufbau. Ja. Also ich finde, ich habe jetzt selbst aktiv noch keine Graph-Datenbank eingesetzt, aber als ich mit dem Thema auch nochmal ein bisschen eingehender beschäftigt habe, finde ich, dass es relativ natürlich halt so Denkmuster abbildet, die man eh so hat. Also ich fand das grundsätzliche Verständnis, wie Graph-Datenbanken funktionieren, war nicht groß schwierig, weil es irgendwie ist gefühlt so, wie wenn ich eine Mindmap in meinem Kopf aufmal, so sieht es ähnlich aus. Allein mit diesen Kreisen und Pfeilen, das war ja schon, genau. Ich glaube, wenn man das Bild allein benutzt, ist es so drin.
Ja, Mindmaps sind auch ein sehr gutes Beispiel dafür, weil die genau sowas halt auch darstellen. Und vor allem, wenn du auch Mindmaps hast, wo du dann halt auch noch Verbindungen zwischen den Blättern haben kannst, sozusagen. Weil manchmal hängen ja die Dinge doch zusammen, die an verschiedenen Sachen abgehen. Das ist auch das Coole an den Graph-Datenbanken. Also ein Problem mit dem Namen ist, dass halt viele Leute Kraftdatenbank mit Krafttheorie zusammenführen und dann erstmal Angst kriegen und die Finger davon lassen, was eigentlich komplett unbegründete Angst ist sozusagen. Das Zweite, was bei Kraftdatenbank richtig cool ist, ist, dass man die Leute nicht verliert. Also stell dir vor, ihr baut irgendeine Anwendung und du hast aber nicht nur die Entwickler dabei, sondern auch die Leute, die am Konzept arbeiten oder am Plan arbeiten oder an der UI arbeiten und so. Und denen kannst du natürlich so ein Whiteboard-Bild mit Kreisen und Pfeilen relativ leicht erklären. Aber das Schöne an der Kraftdatenbank ist, selbst wenn du in die Datenbank reingehst, verlierst du dieses Bild halt nicht sozusagen. Die Daten bleiben halt immer noch in dieser Form. Und damit heißt das halt, dass du all diese anderen Leute, die an der Entwicklung beteiligt sind, dass die halt die ganze Zeit mitmachen können. Also entweder mit Kommentaren, die können Feedback geben zu deinem Datenmodell, zu deinen Queries und können halt auch immer noch verstehen, was da abgeht. Während ich halt, in meiner Vergangenheit habe ich halt viel Consulting gemacht, da war es dann oft so, dass die Leute den Wald vor lauter Tabellen nicht mehr sehen konnten. Die sagen dann, wo sind denn jetzt hier eigentlich meine Daten? Ich sehe hier nur noch Join-Tabellen und wo sind denn jetzt eigentlich die Daten, um die es mir hier jetzt an der Stelle geht? Und ne, wo man dann sozusagen nicht diesen Medienbruch hat zwischen, wie sieht das konzeptionelle Modell aus und wie sieht das eigentliche physische Modell sozusagen der Datenbank halt aus.
Wenn ich jetzt so deine letzten Sätze höre, dann würde ich ja fast sagen, okay, kann man da eigentlich überall einsetzen. Was sind denn so die Limitierungen, beziehungsweise was sind denn die besten Beispiele, wo so Graphdaten funktionieren und wo funktionieren sie vielleicht nicht so gut?
Das war auch eine Sache, die uns selber ein bisschen überrascht hat. Als wir mit Neo4j angefangen haben, hatten wir gedacht, okay, es gibt halt so ein paar Haupteinsatzzwecke wie soziale Netzwerke, Routing natürlich, also Navigation. Es gibt sowas wie Empfehlungsberechnungen, also Recommendation Engines. Telekommunikationsnetzwerke, wo man im Endeffekt das Netzwerk durch ein Netzwerk abbildet, sozusagen das physische Netzwerk durch ein virtuelles Netzwerk. Aber dann hat sich herausgestellt, dass Leute Kraftdatenbanken für alles Mögliche eingesetzt haben, wo wir dann selbst auch ziemlich überrascht waren. Also von der Proteinforschung zur Abbildung von genetischen Datenbanken, zu Pricing Engines, zur Verwaltung von Universitätscurriculum mit Studenten und all ihrem Drum und Dran zu, es gibt Leute, die haben damit halt Indoor-Navigation abgebildet, es gibt Leute, die haben damit historische Texte analysiert, um halt die Beziehung von Personen und Orten und so, die in historischen Texten auftauchen, miteinander in Beziehung gesetzt haben. Es gibt Leute, die haben die halt in der Kriminalistik eingesetzt, zur Betrugsverhinderung zum Beispiel oder halt, um halt andere Tatbestände halt abzubilden. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Die klassischen Einsatzzwecke sind halt schon noch so soziale Netzwerke, aber nicht in dem sozusagen Facebook- und Twitter-Rahmen, sondern eher sowas Organisation, große Organisation, HR und ähnliches halt, wo man halt komplexere Beziehungen halt hat, als nur die einfachen Freund und Follows sozusagen.
Warum hast du jetzt zum Beispiel Facebook und Twitter ausgeschlossen?
Also zum einen haben die großen Internetfirmen sehr stark den Ansatz, alles selbst zu bauen. Die sagen halt, okay, bei unserer Scale funktioniert keine Off-the-Shelf-Lösung und wir müssen das selber bauen. Wir haben auch genügend Leute, die das selber bauen können und selber bauen wollen. Also Facebook hat zum Beispiel eine In-Memory-Kraftanlage gebaut, die heißt Tau. Die läuft auf mehreren Terabyte RAM, wo im Endeffekt der Inhalt ihres MySQL-Clusters in den Speicher gespiegelt wird und wo die auf den In-Memory-Graph sozusagen ihre Operationen halt abbilden. Aber die ganz, ganz speziell für das, was die halt machen wollen, sozusagen abgebildet ist. Und Twitter hat sowas Ähnliches halt auch für ihre Graph-Analyse. Die haben ein System gebaut, das hieß Cassowary damals, was genau diese Graph-Analyse-Geschichten gemacht hat für die zum Beispiel.
Also du hast ja eine Aussage eher auf den Scale bezogen, als jetzt auf den, was die Applikation an Inhalt genau benötigt. Also ich sag mal, die inhaltlichen Aspekte könnte man mit Neo4j oder einer Graph-Datenbank auf jeden Fall so abbilden.
Definitiv, ja. Und die meisten Anwendungen, gerade mit Neo4j, die jetzt bei Kunden laufen, sind auch viel, viel komplexer als soziale Netzwerke. Ne? Weil wenn du halt so eine klassische Enterprise-Anwendung hast, die hat halt viel, viel mehr verschiedene Anwendungsfälle, Beziehungstypen, komplexere Dinge wie gehe ich mit Versionierung und ähnlichen Dingen und andere Sachen halt, die du halt in dem klassischen sozialen Netzwerk halt doch nicht hast, ne, wo du halt Comments, Likes und Follows und sowas halt hast. Eher, ne.
Ja, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, auf Dennis' Frage bezogen, ist ja, also ich meine, ich glaube grundsätzlich, das ist aber eher ein Unterschied zwischen SQL und NoSQL-Datenbank, aber eher so Asset- und Base-Datenbanken. Also ich meine, es ist ja schon so, ich würde jetzt mal annehmen, dass Neo4j eher Eventual Consistency hat.
Das ist ein sehr guter Punkt. Graph-Datenbanken sind wirklich näher an den relationalen Datenbanken dran, als an den aggregatsbasierten Datenbanken, die den NoSQL ausmachen, weil nämlich diese Beziehungen halt ins Spiel kommen. Das heißt, wenn du eine Operation auf einer Datenbank machst, wo halt alles miteinander in Beziehung steht oder relativ viel miteinander in Beziehung steht, und du kannst die Sachen nicht voneinander isolieren, bekommst du inkonsistente Daten. Das heißt, dein Netzwerk von Beziehungen ist plötzlich inkonsistent. Das heißt, du hast manche Beziehungen, die existieren in der einen Richtung, aber nicht in der anderen Richtung, weil Eventual Consistence, ne? Oder du kriegst dann halt Four Links sozusagen. Ich habe das Ende nicht gefunden und ähnliches. Und es sind auch viel feingranularer. Also eine Graph-Datenbank ist halt auch viel feingranularer als zum Beispiel eine Dokumentendatenbank. Also ich schmeiße halt nicht meinen Kunden mit all seinen Bestellungen und all seinen Produkten in ein Dokument sozusagen wie in einem Mongo oder so, sondern ich habe halt den Kunden als Knoten, ich habe halt alle Produkte als Knoten, ich habe die Orders als Knoten und habe halt diese Beziehungen dazwischen. Und wenn ich jetzt keinen Änderungsrahmen für meine Änderungen habe, habe ich halt oft die Situation, dass wenn da irgendwas passiert, in dem Request irgendwo geht was weg, dann habe ich halt eine halb angewandte Operation sozusagen rumliegen. Und dann muss irgendjemand da hingehen und den ganzen Kram wieder aufräumen sozusagen, was halt auch nicht so viel Spaß macht,
ja,
wie wir von Google gelernt haben. Und deshalb haben eigentlich fast alle Graph-Datenbanken sind transaktional, weil du halt einfach diese feingranularen Operationen kannst du nicht einfach mit einer Eventual Consistency sozusagen sinnvoll abhandeln, ohne übelst viele Inkonsistenzen halt reinzukriegen.
Okay, das heißt auf jeden Fall transaktional, aber sowas wie Read-Write-Consistency, ich weiß nicht, wie man Neo4j, wie man das hostet, aber ich kann es auch geclustert hosten, dann frage ich mich Read-Write-Consistency.
Genau. Also an sich im Cluster hast du natürlich Eventual Consistency an sich, wenn du halt außerhalb des Quorum, also du hast so ein, bei Neo4j ist es so, du hast so ein im Clustering einen Quorum-Kern sozusagen, wo du halt beim Commit muss dein ganzes Quorum sozusagen okay geben und dann kriegst du deine Operation zurück. Aber dann hast du natürlich in dem Cluster noch andere Knoten oder Maschinen drin, die erst im Nachhinein sozusagen die Daten kriegen. Das heißt, die werden dann halt auch eventual consistent. Und was wir bei Neo4j eingebaut haben, ist eine Sache, die causal consistency heißt, was auch oft mit casual consistency verwechselt wird, was natürlich was ganz anderes bedeutet. Ist ja nur ein Buchstabendreher. Und da ist es so, dass du sozusagen bei jeder Schreiboperation kriegst du einen Token zurück. Und wenn du lesen willst mit demselben Stand, den dir deine Schreiboperation produziert hat, oder mit mindestens demselben Stand, gibst du diesen Token einfach bei der Read-Operation mit. Und damit, das wird auch Bookmark genannt, dieser Token, und damit kannst du halt garantieren, dass wenn dein Request reinkommt mit diesem Token, an eine Maschine kommt, wo deine Daten entweder noch nicht da sind, hast du halt verschiedene Optionen. Entweder du blockierst und wartest, bis die Daten da sind, du redirectest das auf Serverseite auf eine Maschine, wo die Daten da sind. Oder wenn ein Timeout ist, also wenn das jetzt wirklich auf irgendeinem Grund, Netzwerksplit oder was auch immer halt nicht ankommt, dann kannst du auch mit einer Timeout-Exception oder cool. Mit einem Timeout-Fehler.
Das ist ein cooles Konzept, das kannte ich gar nicht. Das klingt jetzt danach, also es sind so diese grundsätzlichen Gedanken, die man sich machen muss, wenn man Datenbanktechnologien genau. Vergleicht, aber jetzt nichts.
Klassische Clustering.
Genau. Nichts Graph-Datenbank-Spezifisches.
Das ist auch eine lustige Geschichte. Viele andere Datenbanken haben denselben Ansatz wie Neo4j ursprünglich genommen, haben halt Zookeeper genommen, um halt Cluster Consistency halt zu gewährleisten. Und dann fängt man halt an seine eigenen Konsistenzprotokolle zu schreiben, also eine Paxos-Implementierung, noch eine Paxos-Implementierung. Jetzt haben wir halt eine Raft-Implementierung, also diese ganzen Konsistenzprotokolle, die man in Clustern braucht, um halt Entscheidungsfindung zu machen über wer ist jetzt der Leader, wer ist verantwortlich für was, was ist der aktuelle Transaktionsstand und so. All diese Sachen, ich glaube, alle Datenbankhersteller sind da durch diese Dingens durchgelaufen und haben das mehr oder weniger gebaut. Und das sieht man halt auch immer mal so auch bei Konferenztalks und Ähnlichem, dass alle doch im selben Boot sitzen ne? Und ja. Dass alle halt nur mit Wasser kochen sozusagen.
Cool.
Neben den positiven, also guten Anwendungsfällen für Graph-Datenbanken, was sind denn so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, da passen Graph-Datenbanken überhaupt nicht zu?
Ja, also wie gesagt, wir waren ja selbst überrascht, wie vielfältig Neo4j halt eingesetzt wird, aber natürlich gibt es halt eine ganze Menge Anwendungsfälle, wo es keinen Sinn macht, eine Graph-Datenbank einzusetzen. Zum Beispiel sowas wie Zeitreihen-Geschichten, also Time-Series-Datenbanken. Dafür sind Graph-Datenbanken nicht gebaut, um halt auf komplexen, großen Zeitreihen halt Window-Operationen und ähnliches zu machen. Binär-Storage, also wenn man jetzt sowas wie Media-Storage, Dateien, Videos, Filme speichern will, dafür sind Graph-Datenbanken auch nicht gemacht. Wenn du so reines Data-Warehousing machen willst, also mit ganz viel Aggregation und simple Tabellenstrukturen und ich will einfach nur auf vielen Dimensionen aggregieren und sowas, dafür sind zum Beispiel Graph-Datenbanken auch nicht gemacht. Also das sind halt Dinge, wo Graph-Datenbanken nicht so toll sind. Eine andere Sache ist, die so ein bisschen in die Richtung Zeitreihendatenbank halt auch geht, ist, wenn du halt sehr hohe Schreibvolumina hast, weil durch die Transaktionsgeschichte plus, dass die Relationen halt zum Einfügezeitpunkt geschrieben werden, kannst du halt nicht beliebig hoch die Schreiblast sozusagen skalieren, weil du halt bestimmte Synchronisationsgeschichten halt machen musst. Also sowas wie jetzt Sensor-Rohdaten wegschreiben oder sowas würde ich halt auch nie mit einer Kraftdatenbank machen. Ansonsten ist es schon so, dass wir oft das so sehen, dass jedenfalls was relationale Dokumentendatenbanken abbilden, oft genauso gut oder besser mit einer Kraftdatenbank gemacht werden kann. Kommt halt auch ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Also das Daten- oder dein Domainmodell sagt noch nichts darüber aus, wie dein Anwendungsfall aussieht. Also es kann halt sein, dass du dasselbe Domainmodell hast, aber einen ganz anderen Anwendung drauf baust sozusagen. Das heißt, manchmal ist eine Kraftdatenbank dann echt gut geeignet und manchmal macht es aber auch keinen Sinn oder es gibt dir keinen Vorteil gegenüber einer relationalen Datenbank. Ja, ich meine, keiner wird jetzt seine Technologie ändern, nur weil das der nächste Hype ist, obwohl das machen, glaube ich, doch fast alle.
Vielleicht können wir da gerade noch die Frage, er hatte ziemlich am Anfang die Frage gestellt, wie sieht es mit der Performance von Graph-Datenbanken aus, ab welcher Größe geht die Performance hinunter und hat er nochmal ergänzt, um genau zu sein, habe ich mit Neo4j die Bitcoin-Blockchain eingelesen, allerdings war die Performance mies, haben natürlich jetzt keine weiteren Details, war das so, war jetzt, hast du gerade schon gesagt, Schreiboperationen sind eventuell ein bisschen?
Also, die Blockchain ist ja eigentlich nicht so groß, ne? Also da ist ja eigentlich nicht so, weil man kann ja nicht so viele Bitcoin-Operationen pro Sekunde machen und damit ist die eigentlich ja gar nicht so groß. Also es gibt ja auch diverse andere Leute, die die Blockchain eingelesen haben oder die auch Ripple eingelesen haben in Neo4j und je nachdem, wie jetzt deine darunterliegende Hardware aussieht, ist das was ich auf meinem Laptop nicht machen würde oder könnte. Aber wenn ich halt einen Server habe, der dann halt, sagen wir mal, weiß ich nicht, 64 oder 128 Gramm hat, was heutzutage ja auch keine Kosten mehr darstellt, dann ist es eigentlich kein Problem. Was man gucken sollte, ist halt, wie man die importiert, diese Daten. Also zum Beispiel der Mensch, der jetzt gerade Ripple importiert hat, das sind, glaube ich, 20 Milliarden Knoten und 40 Milliarden Kanten oder so, sind, glaube ich, 10 Terabyte auf Platte oder so.
Ja, ich glaube hier, er hat gerade als Beispiel genannt, bei ihm die Bitcoin-Blockchain waren 1 Terabyte auf Platte eingelesen, also 300 Gigabyte roh, 1 Terabyte eingelesen.
Ja. Wie wir vorhin schon gesagt haben, Neo4j profitiert natürlich davon, wenn Speicher verfügbar ist für Operationen. Und normalerweise ist es auch so, dass die Operationen in der Graphendatenbank immer in der Nachbarschaft von Knoten stattfinden. Das heißt, ich habe halt Knoten als Ausgangspunkt, zum Beispiel eine Person, eine Webseite, ein Produkt oder so, und dann gehe ich ausgehend von diesem Punkt halt weg und gucke mir halt die Nachbarschaft dessen an. Das heißt, ich muss eigentlich auch nie die ganze Datenbank in den Speicher laden, sondern immer halt nur die Daten, die ich mir auch wirklich angucke. In dem konkreten Fall müsste man einfach gucken, woran das lag, dass die Performance jetzt Mist war. Ne? Also wir haben Sachen wie Bulk Importer und so, die Sachen halt relativ schnell reinziehen können. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie modelliere ich jetzt meine Daten? Ne? Also wie sieht das, ist das Datenmodell halt eher so, dass es halt sehr, sehr, sehr feingranular und zerpflückt ist? Oder ist das ein Datenmodell, wo eigentlich alles in einen Topf geschmissen wird? Das kann man halt so Ferndiagnose ein bisschen schlecht machen. Also wenn er will, kann er sich gerne nochmal bei mir melden und können raufgucken. Im Allgemeinen, die Performance ist für Graph-Operationen im Millisekundenbereich. Also die meisten Queries auf echten Anwendungen sind so zwischen, weiß ich nicht, 2 und 50 Millisekunden da. Ja, also du hast ja auch den Punkt, im Endeffekt würde keiner Geld für deine Datenbank in die Hand drücken, wenn du nicht seine Anforderungen erfüllst. Ne? Und die Anforderungen sind meistens relativ hart bei diesen Kernabfragen. Und die sind meistens im Millisekundenbereich. Also für bestimmte, zum Beispiel Preisermittlungen für Hotelzimmer, darfst du halt nicht mehr als so und so viele Millisekunden brauchen, um das halt tief zu liefern und so. Aber es gibt halt dann immer wieder Dinge, wo man sagen kann, okay, wäre es sinnvoll, das Modell hier zu ändern oder wäre es halt sinnvoll, an der Stelle halt die Query umzuschreiben oder so, dass sie halt effizienter ist.
Ja, ich glaube, dafür könnten wir vielleicht mal jetzt ein bisschen, würde mich jetzt interessieren, mal einfach auf die Query Language auch wirklich einzugehen, weil das ist, glaube ich, der Teil, den wir jetzt so komplett übersprungen haben.
Dabei ist die echt cool.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, allein weil man ASCII-Art schreibt. Also ja, das ist genau. Ja schon was, als ich das gelesen habe und dann mir die Queries angeguckt habe, das macht ja allein Spaß, Queries zu schreiben, weil sie gut aussehen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, so wie schreibt man die Query Language, heißt der Cypher, wie schreibt man das?
Und so bildlich, wie es in einem Podcast geht.
Genau. Also, ihr könnt euch ja noch vorstellen, dieses Whiteboard mit den Bubbles und Pfeilen, über das wir vorhin gesprochen haben. Und es wäre jetzt schön, wenn wir dieses Modell, was wir da gerade gemalt haben, auch in unsere Query-Language wieder finden könnten. Ne? Wenn ich eine SQL-Query schreibe, dann und mit vielen Joins vor allem, habe ich das Problem, dass ich dann im Endeffekt die Essenz der Query gar nicht mehr sehen kann, weil alles nur noch Join on und so. Oder Left Outer Join.
Das sieht man doch alles auf einen Blick, wenn du da so ein langes SQL-Query hast. Wer kann da nicht auf einen Blick erkennen, was da rauskommt?
Genau. Also ich habe in meinem Leben auch schon viele SQL-Statements geschrieben, die mehrere DNA-4-Seiten umfasst haben. Und das war nicht mehr lustig. So, was wir hatten, ist im Endeffekt, ursprünglich war es halt eine Java-Bibliothek, aber natürlich wollten viele andere Leute von anderen Programmiersprachen die auch nutzen. Und wir haben halt überlegt, wie machen wir das halt. Am Anfang hatten wir eine REST-API, die war nicht so richtig prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das einfach vom Konzept her nicht so richtig gut passt.
Und ich glaube, Cypher gibt es seit 2016 ungefähr, ne?
Also nee, 2014 haben wir sogar schon.
Ach so, das ist so früh schon, okay.
Und dann haben wir halt überlegt, eigene Query-Sprache. Okay, wir können natürlich SQL implementieren, aber dann haben wir halt diese Join-Überfluss sozusagen, wollen wir nicht so richtig. Und was passiert denn, wenn wir jetzt sozusagen von null anfangen, eine Query-Language dafür zu bauen? Was ist denn die Essenz dieser Graph-Geschichte? Die Essenz dieser Graph-Geschichte sind genau diese Muster, die ich aufmalen kann auf einem Whiteboard. Ne? So, in Text lässt sich das natürlich nicht so leicht aufmalen, aber wir hatten auch gesehen, viele Leute, die uns halt E-Mails geschrieben haben mit Fragen oder ähnlichen Dingen, haben ganz oft ASCII-Art benutzt, um halt ihre Graphen darzustellen. Also runde Klammern, um eine Knoten darzustellen, runde Klammern mit ein bisschen Text drin oder auch nicht, zwei Gedankenstriche und ein größer als Zeichen für eine Beziehung und dann wieder runde Klammern, um den nächsten Knoten darzustellen. Also ihr könnt euch vorstellen, ein paar von runden Klammern, Strich, Strich, größer als, runde Klammern und dann hast du schon dein minimales Graph-Pattern sozusagen. Also im Endeffekt kannst du das vom Whiteboard nehmen und einfach in ASCII-Art darstellen und dann hast du das die Essenz dessen sozusagen. Und dann kannst du natürlich in die runden Klammern Dinge reinschreiben, wie diese Labels, über die wir gesprochen haben, oder die Properties oder so, um zum Beispiel Daten zu erzeugen, kannst du einfach sagen, okay, Runde auf, Klammer auf, Doppelpunkt Person ist halt zum Beispiel unser Label und dann Curly Braces und dann einfach JSON-Syntax, also Name, Wertpaare mit Komma und Semikolon. Und bei den Beziehungen haben wir gesagt, okay, wir haben halt diese Pfeil größer als oder Pfeil ohne, Strich, Strich größer als oder Strich, Strich nix für undirected. Und wenn ich da was reinschreiben will, dann habe ich halt, haben wir eckige Klammern genommen, weil das wie so ein kleiner Aufkleber auf der Beziehung sozusagen aussieht, den man da raufgeklebt hat sozusagen, wo man halt was reinschreiben kann. Und da hat man auch wieder Doppelpunkt, zum Beispiel works at und dann halt in curly braces, wenn man das halt hat, die Eigenschaften, wenn ich da welche angeben will. So, das ist die Essenz der Query-Sprache. Damit kann ich halt Daten erzeugen, genau diese Graph-Daten erzeugen, damit kann ich halt Daten abfragen, wenn ich sage, okay, ich will halt genau nach diesem Muster suchen, halt gib mir irgendeine Person, die bei der Company X arbeitet, seit 2014 oder sowas halt, ne? Wo dann halt von dem Works-Ad Start hier 2014 ist. Das ist sozusagen die Essenz. Damit kann ich halt Abfragen machen und Daten erzeugen. Und dann der Rest ist im Endeffekt wirklich nur Filterung, Aggregation, Sortierung, Paginierung und so, was man halt aus einer klassischen SQL-Abfragesprache halt auch kennt. Und wir haben das halt rumgedreht. Das heißt, bei uns fängt man nicht mit Select an, also nicht mit den Ergebnissen, sondern bei uns ist es eher so wie bei einer Methode oder Funktion, wo ich sage, okay, ich suche erstmal ein Pattern, wo ich sage Match Pattern und dann sage ich wer bla 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 und dann sage ich Return das und das. Also wie ich bei einer Methode ein Return machen würde sozusagen. Gebe ich halt die Ergebnisse zurück, die ich zurückgeben will. Und das war eigentlich schon mal ganz cool. Was wir dann hinzugefügt haben, ist natürlich noch Update-Operationen wie Create, Merge, Delete und ähnliches halt auch wieder auf diesen Graph-Pattern. Wobei Merge halt wie ein Absurd ist, also ist so ein Ghetto-Create-Geschichte halt. Und dann haben wir noch ein paar Sachen eingebaut, die ich persönlich sehr cool finde. Einmal ist es, dass du diese Graph-Muster, die kannst du ja auch erweitern. Also du kannst du von A nach B nach C nach D nach E machen. Du kannst da alles hinschreiben, aber wir wollten das auch nicht so einfach stupid kopierte sozusagen Muster hinschreiben. Und manchmal weißt du auch nicht, sind das jetzt ein Schritt von A nach B? Zum Beispiel, wenn du jetzt bei LinkedIn oder Xing sagst, okay, die andere Person ist drei Schritte von mir weg oder drei Hops von mir weg oder ein oder vier oder sieben oder was auch immer. Und da haben wir gesagt, da macht man einfach ein Sternchen in diese Beziehungsklammern rein. Und dann geht es einfach von A nach B, egal wie weit das weg ist zum Beispiel. Ob das jetzt ein Join oder sieben Joins sind, ist dann egal. Die Datenbank sortiert sich das dann halt sozusagen aus. Also diese variablen Längen von Pfaden konnte man einfach mit einem Sternchen angeben und schon konnte ich halt Bäume, Pfade und diese ganzen Geschichten halt relativ einfach abbilden. Also Wurzelknoten, Beziehung zu Child, Sternchen und dann kann ich den ganzen Baum mit 20 Characters sozusagen abbilden. Ohne irgendwie beliebige Tiefen natürlich auch da. Ne? Und das ist eigentlich schon mal ganz cool. Eine Sache, die ich auch immer in SQL gehasst habe, war Group By. Dass man in Select nochmal die Group By-Schlüssel nochmal angeben muss, sozusagen. Das habe ich halt, fand ich immer doof und deshalb haben wir das halt weggelassen. Also es gibt kein Group By in Neo4j, sondern man sagt einfach, man macht einen Return mit ein paar Feldern, wo ein paar Felder Aggregationsfunktionen sind, ein paar nicht. Und die, die keine Aggregationsfunktionen sind, werden automatisch als Aggregationsschlüssel benutzt. So, warum muss ich das doppelt hinschreiben? Ist eigentlich total sinnlos. Und die andere Sache, die wir eingeführt haben, die ich persönlich super cool finde, ist so ein Dataflow-Operator. Das heißt, in deine Query kannst du mittendrin einen Operator reinschreiben oder eine Klausel, die heißt with. Und bei der with kannst du alles das machen, was du bei einem Return machen könntest. Also Aggregation, Sortierung, Paginierung und all diese anderen Geschichten. Nur, dass das dann dem nächsten Query-Teil also zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann sozusagen Query-Komposition machen. Also ich kann ein Stück Query machen, dann einen with und mir die Top-N geben lassen. Und mit diesem Top-N mache ich dann wieder noch eine Sache und kann mir die nächsten Sachen geben lassen, bis ich halt so mehrere Pipelines, so wie Unix-Pipes kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wo ich halt Kommando A piped in Kommando B, piped in Kommando C und diese with-Klausel kannst du sozusagen immer dazwischen fügen. Was den Vorteil hast, dass du ganz viele N plus 1 Selects vom Client sozusagen nicht machen musst, wo du sonst immer diese Roundtrips hast zwischen Datenbank und Client, wo, okay, ich ziehe mir ein paar Daten, dann kriege ich die, dann schicke ich die als Parameter für die nächste Query wieder mit, um die mit die nächste Level zu ziehen und so, das braucht man halt alles nicht. Das fand ich cool. Und First-Class-Support für Listen und Maps. Also du hast halt Built-in-Support, um Maps und Listen zu erzeugen, zu modifizieren, zu filtern, zu Slices rauszuziehen und solche Geschichten halt, was halt relativ nice ist. Also so wie ein bisschen Python-Syntax-mäßig halt auch.
Das heißt, ich habe schon eigentlich sozusagen auf Datenbank, weil du ja gerade sagst, diese N+1-Queries, wo ich dann häufig neue Queries bauen muss und so. Genau. Da habe ich bei einer Graph-Datenbank schon, kriege ich scheinbar relativ viel mit, oder bei Neo4j jetzt im Expliziten, um das alles schon in einer Query abzubilden. Genau. So. Du hast jetzt auch viel davon gesprochen, dass ich auch diese ganzen Aggregationsmöglichkeiten habe und kann ich auch bestimmte, also keine Ahnung, wenn ich jetzt einfach nur möchte, eine einfache Frage. Ich möchte aus einer User, wie spricht man denn jetzt eigentlich? Sagt man dann Tabelle oder nennt man es Collection? Oder wie spricht man von einer Gruppe von Nodes, die ja demselben Typ entsprechen?
Von User-Knoten sozusagen oder Benutzer-Knoten. Ja.
Wenn ich irgendwie User-Knoten haben will und ich möchte einfach nur welche haben, die ein bestimmtes Value in einem Key haben, kann ich solche abfragen? Also das ist jetzt ganz basic, aber kann ich sowas einfach auch machen?
Natürlich, du sagst dann im Endeffekt Match, runde Klammer auf, Doppelpunkt User, runde Klammer zu. Also U, Doppelpunkt User, U ist deine Variable sozusagen, also so eine Art Alias. Und dann sagst du, wer U.name equals oder regexp und dann halt dein Wert oder Parameter natürlich.
Ja, also ich muss mir nicht schon beim Speichern der Daten Gedanken machen, wie ich es vielleicht später mal abfragen werde. Das kann ich notfalls über die Queries auch alles, also keine Ahnung.
Genau. Und da die ja schemafrei ist, kann es natürlich sein, dass es diese Property nicht gibt, ne? Weil kann ja nicht abgespeichert sein. Und wenn das nicht existiert, ist es halt wie ein Null Value, also not exists.
Und dann jetzt nur noch die Frage mit den Aggregaten, weil es klang ja jetzt schon, dass es grundsätzlich sehr viel unterstützt, auch mit diesen ganzen Group-By-Funktionen und so. Da sagtest du jetzt aber, wenn mein Anwendungsfall jetzt das primär machen möchte mit diesen Aggregaten, dann gibt es schon, würdest du sagen, gibt es bessere Alternativen, aber es unterstützt es schon.
Es unterstützt es auf jeden Fall, aber wenn du es so ein bisschen vorstellst, es ist im Endeffekt, du hast eine riesige, eine denormalisierte Tabelle mit den entsprechenden Indizes drauf und dann machst du da nur reine Aggregation drauf. Du hast also eigentlich keine Beziehungen wirklich in deinem Datenmodell mehr drin, in so einem klassischen Data Warehouse sozusagen. Dann wozu brauchst du dann den Graph, der Beziehungen besonders gut unterstützt. Ne? Dann ist es halt ein reines, dann nützt dir eher ein Column Store was. Ne? Dann ist es nicht mal eine relationale Datenbank, sondern ein Column Store oder ein Array Store, der halt auch komprimiert Daten abspeichert beziehungsweise sogar Pushdown machen kann, dass halt bestimmte Aggregationen oder Filterungen in die Storage runtergepusht werden können und solche Geschichten. Da gibt es halt wirklich sehr, sehr optimierte Implementierung für sowas, wenn du so solche Dinge halt machen willst. Und wir machen das halt auch. Wir haben auch viele Arten von Aggregationen, also es gibt alles Mögliche von, weiß ich nicht, Percentiles, Standard Deviations, du kannst Custom Aggregation Functions machen und solche Sachen halt. Das ist halt überhaupt nicht begrenzt, aber es ist halt wirklich nicht der Haupteinsatzzweck. Das heißt, wenn das dein Hauptzweck für deine Anwendung ist, dann ist es halt nicht das Geeignete dafür sozusagen. Ein cooles Feature gibt es noch in der Abfragesprache, das ich unbedingt erwähnen muss, weil das habe ich mit reingebracht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt in diversen SQL-Dialekten so ein Group-Concat, das dir eine Aggregationsfunktion ist, die aus Werten eine kommaseparierte Liste von Sachen macht,
mhm, ja.
Als String.
Ja, klar.
Und ich fand das eigentlich ganz cool, aber doof. eigentlich, was du hier willst, ist, du willst eine echte Liste haben von Dingen. Ja. Ne? Du willst eine Aggregation machen und eine echte Liste von Dingen. Und das haben wir in Neo4j eingebaut. Es gibt ein Collect-Aggregationsdingens. Das heißt, du kannst halt sagen, zum Beispiel, ich will alle Filme, alle meine Nutzer sehen und all die Filme, die die in den letzten 2 Wochen geguckt haben, sozusagen. Dann sagst du einfach bloß, Return User, Collect Movie.title sozusagen. Und dann kriegst du einen User und eine echte Liste in deiner Programmiersprache, was auch immer du für eine Programmiersprache hast, von Titles sozusagen.
Ah, okay.
Und das ist erstmal sehr cool, vor allem, weil das auch genestet werden kann. Also du kannst dann im Endeffekt auch sowas fast wie ein JSON-Dokument erzeugen, wo dann halt die Liste nicht ein einfacher Wert ist, sondern wieder eine Map, eine Liste von Maps ist, die dann intern wieder genestet werden können. Ah, cool. Also kannst du coole Sachen. Und wir haben die Rückwärtsoperation auch gemacht. Das heißt, du kannst aus einer Liste Zeilen machen sozusagen. Das heißt, du gibst eine Liste von irgendwas rein und dann kannst du ein Unwind drauf machen und dann kannst du sozusagen aus einer Liste wieder Zeilen generieren. Also du hast vorher zum Beispiel irgendwo eine Liste von irgendwas gekriegt und die willst du jetzt aber wieder ausbreiten. Und das, dieses Unwind ist sozusagen die Gegenoperation zu dem Collect. Und das ist ein echt super coole Power-Combo, mit der man coole Sachen machen kann.
Ja, das glaube ich. Das klingt gut.
Und dieses Collect hilft halt auch bei diesen N+1-Queries, weil man keinen Roundtrip machen kann. Und du gibst auch nicht doppelte Daten zurück, weil du nicht jeder Kopfwert x-mal multipliziert wieder zurückgeben musst, sondern gibst sie nur einmal und dann die Kinder sozusagen oder die Subwert einfach in einer Collection oder in einer Liste sozusagen.
Also diese Query Language klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant.
Ja, ich mag die sehr.
Es ist, merkt man dir auch an, die Freude, wenn es um die Query Language geht.
Aber die springt auf jeden Fall über, generell bei der ganzen Grafdatenbank-Thema, weil ich merke so ein bisschen, wir laufen eigentlich am ehesten in die Problematik, dass wir nicht genug Zeit haben, alle unsere Fragen loszuwerden. Ne? Also wir machen einfach mal noch ein bisschen weiter und behalten mal die Zeit im Blick. Und zwar, was mich noch interessiert, ist grundsätzlich, weil darauf, dann kann ich vielleicht im Anschluss auch noch eine Frage hier aus dem Chat stellen. Wie sieht denn Hosting aus von Neo4j? Also wo kann ich und wie kann ich Neo4j hosten? Ich glaube, so die interessantesten Dinge sind auch, wenn ich jetzt AWS Nutzer bin, Google Cloud Nutzer bin, so muss ich das Ganze selbst hosten? Gibt es Docker-Container dafür, dass ich es in einem Kubernetes-Cluster hosten kann? Habt ihr Möglichkeiten, das dort zu hosten? Wie sieht es da aus?
Genau, also mittlerweile gibt es halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Also ursprünglich hat es angefangen, ganz normal Docker-Images für Neo4j zu bauen. Also Neo4j ist es erstmal Multiplattform sowieso, also du kannst es auf deinem Mac, auf Linux, auf Windows laufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch Leute, die lassen das auf einem Raspberry laufen. Das geht halt auch.
Da vielleicht dann nicht die Blockchain, ne?
Also dabei ja, vielleicht nicht die Blockchain. Oder du machst ein Cluster und dann Sharding und dann
okay,
kannst du es vielleicht.
Über viele Raspberries, ja, okay.
Genau. Oracle hatte letztens so einen Raspberry Supercomputer gebaut bei Code One mit 2048 Raspberries.
Ja, ich glaube, da bist du aber mehr mit der Wartung des Clusters beschäftigt.
Ich glaube, der Kabelsalat war ziemlich krass, den die da hatten.
Stimmt. Das kann ich mir vorstellen.
Also es hat mit dem Docker-Image angefangen. Das hat mein Team damals angefangen. Jetzt ist es halt Teil des Releases sozusagen. Und es ist auch ein offizielles Docker-Image, was jetzt irgendwie, glaube ich, schon 50 oder 100 Millionen Pulls hat oder so. Wird auch viel genutzt von Leuten für alles Mögliche, vom CI-Testing bis zu Applikations-Deployment, was auch immer. Es gibt auf allen Cloud-Anbietern Marketplace-Images für Neo4j, also auf Azure, AWS, GCP und Pivotal Cloud Foundry auch, also PKS. Es gibt Helm-Charts und Kubernetes-Konfigurationen für Neo4j auch. Wir haben ein eigenes Cloud-Hosting jetzt auch, was auf GCP angefangen hat. Das wird dieses Jahr halt auch erweitert auf andere Plattformen, also Multicloud. Das ist auch Kubernetes passiert. Also wir haben da intern ursprünglich ohne Kubernetes angefangen, dann nochmal alles zurückgerollt und nochmal als Kubernetes-Operator neu gebaut sozusagen. Was auch nicht trivial ist, also das kann ich auch nicht so als Spaß nebenbei empfehlen. Das ist schon ein ziemlicher Aufwand, das zu machen. Aber das läuft eigentlich ganz gut, also auch mit Clustering und Scale-Up, Scale-Down.
Aber das heißt, das würde dann, ich habe eine Oberfläche bei euch, worüber ich das konfiguriere, genau. Aber ich sehe es, wenn es in GCP integriert ist, in meinem Kubernetes-Cluster in GCP am Ende.
Also es ist so, dass die Datenbank, das ist ein eigener Cluster aus Sicherheitsgründen, haben die einfach getrennte Cluster halt gemacht. Du kannst die nicht in deinen eigenen Cluster mit reinnehmen, weil dann würdest du sie halt sozusagen in dein Cluster rein deployen, als Pods sozusagen. Das kannst du zwar trotzdem machen, aber dann machst du es halt selbst sozusagen. Ja. Es ist halt so, es läuft auf Kubernetes, was halt auch dabei helfen wird, das auf Multicloud zu ziehen. Also das heißt, für dann EKS und Azure Kubernetes Service halt auch darüber zu ziehen. Und das ist halt ganz normaler Cloud Host Service, du meldest dich an, suchst dir halt die Größe der Datenbank aus. Das sind alles Cluster-Deployments auch von Neo4j. Also es ist keine Single-Instance-Deployment, sondern alles clustered. Und da gibt es halt eine UI dafür, wo du halt den Kram machen kannst. Zurzeit gibt es noch keine Provisioning API, also keine CLI, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil okay. das ganz lieb wäre. Und dann kriegst du halt eine Connection URL und dann kannst du dich halt zu deinem Cluster connecten und dann halt deine Sachen machen.
Cool. Da passt jetzt direkt die Frage zusammen von, oh, jetzt werde ich seinen Namen vielleicht schlecht aussprechen, Yaksha. Das tut mir leid, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche. Auf jeden Fall, die Frage ist, wie das Lizenzmodell von Neo4j aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich das selbst hoste und den Docker-Container nehme, mein Kubernetes-Cluster ziehe, dass ich nichts dafür zahle, aber wenn ich es bei euch hoste, dann Aura heißt, glaube ich, euer Produkt, ne?
Genau.
Dann zahle ich dafür oder wie sieht das aus?
Genau. Also Neo4j an sich ist erstmal eine Open-Source-Datenbank. Also es war von Anfang an auch sozusagen ein Großteil der Datenbank ist komplett Open-Source. Als Community Edition kannst du halt runterladen, installieren, gibt es auch die Docker-Container dafür, alles kein Problem. Und dann gibt es halt Enterprise für Production Deployments und mit Support und allem drum und dran. Und das ist halt auch das Businessmodell von Neo4j. Also das heißt, wir verkaufen halt Business-Lizenzen für Leute, die das halt produktiv einsetzen wollen in 24/7-Setups sozusagen. Und es gibt aber auch ein Startup-Programm, wo man dann die Sachen halt auch kostenlos kriegen kann. Ja, das ist eigentlich das Lizenzmodell. Ach so, und es gibt halt noch Neo4j Desktop, was eine Electron-UI für Neo4j ist, die halt beliebig viele Datenbanken verwalten kann. Also du kannst da beliebig viele Datenbanken erzeugen und laufen lassen. Kannst dich auch zu Remote-Datenbanken connecten. Und in Desktop ist auch eine Enterprise-Lizenz mit als Personal-Developer-Lizenz. Ansonsten den Code für Neo4j findet ihr auf github/Neo4j. Und da kann man sich dann sozusagen auch gütlich tun und auch die ganzen Downloads sind auf neo4j.com/download verlinkt. Oder Docker Hub halt. Einfach Docker Run, Neo4j und dann bist du dabei.
Ja, das können wir alles mal, wir packen am Ende bei unserem Podcast in die Shownotes noch immer rein. Wichtige Links, vielleicht kannst du die uns dann nochmal zusammentragen, dann kann sich jeder nochmal durchklicken, der sich das nochmal genauer anschauen möchte.
Vielleicht auch ganz passend dazu, weil wir gerade schon, jetzt könnt ihr runterladen und loslegen. Olga hatte auch gefragt, wie steigt man denn am einfachsten von einer RDP auf Neo um? Was sind so die Ressourcen? Oder was kannst du empfehlen?
Ja, also das ist ja auch was mein Team jetzt sozusagen als eins seiner Kernaufgaben hat, ist sozusagen den Leuten den Einstieg zu erleichtern und diejenigen, die jetzt angefangen haben, dann auch zu unterstützen. Also es gibt einmal unter neo4j.com/developer ganz viele Tutorials und How-Tos und Guides für diese Geschichten, auch relational zu Graph und SQL zu Cypher und diese ganzen Geschichten halt. Es gibt ein Intro-Training, ein Online-Intro-Training für Neo4j, was man halt einfach selber durchklicken kann sozusagen und durchgehen kann mit verschiedenen Übungen und wo Cypher erklärt wird und so. Es gibt auch ganz viele Videos auf YouTube, wir haben auch einen Twitch-Kanal. Also wer da Interesse hat, da gibt es auch ganz viel Material, können wir vielleicht auch in die Shownotes mit reinpacken. Und was wir auch haben, was wir auch selber laufen lassen, ist Neo4j Sandbox, das ist sozusagen eine kostenlose Online-Playground für Neo4j, die mit verschiedenen Datensets vorbelegt sind und wo so eine Art interaktiver Guide in dem Neo4j mitläuft, dass dir halt sozusagen das Datenset erklärt, Queries zeigt und ähnliches halt auch. Was halt sehr gut angenommen ist, also letztes Jahr hatten wir 50.000 Leute, die da solche Neo4j Sandboxen halt laufen lassen hatten. Die, wenn du von einer relationalen Datenbank kommst und einfach nur schnell deine Daten reinziehen willst, haben wir ein kleines Tool gebaut, auch mein Team, was im Endeffekt das relationale Datenmodell nimmt, aus der relationalen Datenbank ausliest und sofern das noch einigermaßen normalisiert ist, wird das einfach eins zu eins in ein Graph-Modell umgewandelt sozusagen. Also deine Tabellen werden zu Knoten, Join-Tabellen werden zu Beziehungen und Foreign Keys werden auch zu Beziehungen. Und dann werden im Endeffekt einfach nur die Daten rübergesaugt.
Ja, das klingt doch cool. Wie heißt das Tool? Wo findet man das?
Also das heißt einfach ein Neo4j ETL-Tool.
Ja, das, perfekt. Das packen wir auch in die Shownotes, würde ich sagen.
Genau, und das kannst du halt auch gegen alle möglichen Datenbanken laufen lassen. Also von MySQL bis Oracle, was auch immer du halt willst sozusagen an der Stelle.
Sehr gut. Dann, Dennis, außer du hast noch andere Fragen. Ich hätte zwar noch echt eine ganze Latte an Fragen, aber ein bisschen um die Zeit im Blick zu halten, würde ich dazu sagen, wir springen zu einem Pick of the Days oder hast du noch was, Dennis?
Ich habe nichts mehr, aber ich würde vielleicht unseren Gast nochmal fragen, ob wir noch was Wichtiges vergessen haben, was wir auf jeden Fall wissen sollten zu Graph-Datenbanken.
Oh ja, eine Sache. Ich habe ja am Anfang, ich habe nicht geschwindelt, aber ich habe ja gesagt, Graphentheorie kann man komplett ignorieren bei der ganzen Geschichte. es gibt in der letzten Zeit, also Grafentiere ist ja jetzt auch schon eine Weile alt, ne? Leonard Euler und so, Königsberg, Siebenbrücken und kennen wir ja so ein bisschen. Und in den 90ern hat so die ganze Network Science, Social Network Analyse und so angefangen mit Barabasi und so. Und wir hatten relativ viele Leute, die uns gefragt haben, könnt ihr denn nicht auch Graph-Algorithmen für Neo4j anbieten und könnt ihr denn da nicht was machen und so, auch so mit großen Datenmengen. Und deshalb haben wir auch in meinem Team angefangen, auch hier mit einem Partner aus Dresden eine Graph-Algorithmen-Bibliothek von Neo4j zu entwickeln, wo halt diese ganzen Graph-Algorithmen abgebildet sind. Und seit einem Jahr ist es jetzt auch ins Produkt gewandert, also von DevRel zu ins Produkt sozusagen und halt jetzt als vor kurzem erst als Graph Data Science Library sozusagen gab es einen Relaunch dafür. Und das ist auch eine geile Sache eigentlich, weil du aus den Informationen, die sozusagen zwischen den Zeilen liegen, also die in den Beziehungen liegen, also diese ganzen Kontextinformationen, also nicht nur, wie heiße ich, wie alt bin ich und weiß ich nicht, wie groß bin ich, sondern wo lebe ich, wo arbeite ich, wer sind meine Freunde, wer sind meine Familie, was habe ich gelesen, was habe ich mir angeschaut. Also diese ganze Kontext um mich rundherum sagt ja viel mehr aus als mein Name, mein Alter und meine Größe sozusagen. Und diese Graph-Algorithmen sind halt in der Lage, diese Kontextinformationen zu nehmen und neue Erkenntnisse daraus zu generieren. Und das finde ich super spannend, weil man damit halt ganz viele Dinge erfassen kann, die einem so nicht offensichtlich sind. Zum Beispiel, welche Leute sind in einem Cluster? Wer ist die bedeutendste Person in einem Graph? Oder wer verbindet zwei Gruppen von Elementen in einem Graph und sowas? Und die Sachen, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mein Kollege Marc hat dazu ein Buch geschrieben, ein O'Reilly-Buch, was man sich auch kostenlos bei Neo4j runterladen kann. Also wer das machen will. Was auch meiner Meinung nach, ich habe es auch reviewed. Also ich habe sie dazu getrieben, das Buch zu schreiben und ich habe es auch reviewed und ich finde es eigentlich wirklich gut. Damit kann man echt coole Sachen machen, muss ich sagen. Also das kann ich jedem empfehlen, auch als Thema. Und wir haben auch versucht, das Ganze nicht so trocken und tröger zu verpacken sozusagen, sondern halt sehr praxisnah halt auch an der Stelle. Also sozusagen Graph-Algorithmen, Graph-Data-Science, auch wenn man das nicht braucht, um eine Graphendatenbank zu benutzen, es ist halt eine coole Sache, die man trotzdem noch damit machen kann, sozusagen.
Sehr cool. Das klingt auch nach einem guten Abschluss, um überzukommen zu unseren Pick of the Days.
So, dann würde ich sagen, Fabi, schieß mal los.
Ich schieß heute mal los. Und zwar, ich habe mich im Vorgang noch auch mal ein bisschen intensiv mit Neo4j beschäftigt. Und eine Sache, die mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich sie gerne direkt teilen möchte, ist die Neo4j Sandbox. Also das war wirklich da so, um da den Einstieg zu bekommen, erstmal zu verstehen, wie funktioniert Cypher, die Query Language, aber wie sind auch diese Graphen aufgebaut. Gibt es eine ganz coole Sandbox von Neo4j, wo wahrscheinlich der Michael noch viel mehr drüber weiß, als ich das tue. Aber da konnte man zum Beispiel als Beispiel man kann verschiedene Beispiele auswählen, zum Beispiel seinen eigenen Twitter-Graph sich anzuschauen, kann sich mit Twitter anmelden, das habe ich mit unserem Programmierbar-Account gemacht und kann dann ganz schöne Auswertungen über, dann werden sozusagen die ganzen Daten in die Graph-Datenbank geladen und ich kann mir sozusagen anschauen, keine Ahnung, wem wir da folgen, wie häufig wir retweetet wurden, von wem wir retweetet wurden, was so unsere, welche Follower die meisten Follower haben. Und also generell war das einfach eine super coole Art, um diese Graph-Datenbank-Darstellung zu bekommen, wenn man es super schnell mit Daten, mit denen man mit eigenen Daten einfach ausprobieren kann. Die ganze Darstellung, wie schnell man da dazu kommt, einfach mit eigenen Daten etwas auszuprobieren, fand ich mega cool. Also das so, um einen ersten Einstieg zu bekommen, einfach mal zu verstehen, wie sind so die Zusammenhänge, wie funktioniert die Query Language, hat mir mega gut gefallen. Also Sandbox von Neo4j kann ich sehr empfehlen. Das ist mein heutiger Pick of the Day, weil er mich heute sehr begeistert hat.
Cool, sehr schön. Michael, was hast du denn für einen Pick?
Ich bin ein... Da ich jetzt ganz viel über Neo4j geredet habe, nehme ich etwas nicht Neo4j-bezogenes. Ich bin ein ganz schlimmer Chrome-Tab-Nichtschließer. Also meine Frau macht sich immer ganz lustig über mich, dass sie mal heimlich in meinen Rechner gehen wird, um meine ganzen Tabs zu schließen. Und als ich damit angefangen habe, ist natürlich das passiert, was allen passiert, die das machen, dass mein Rechner relativ schnell gestorben ist, weil nach 20 GB Swap war dann auch die 32 GB Hauptspeicher alle. Und Chrome mag das nicht so, wenn man ein paar hundert Tabs offen hat. Und da habe ich zwei coole Extensions gefunden, die ich gerne teilen möchte. Die eine heißt The Great Suspender. Der nimmt im Endeffekt einen Tab und merkt sich sozusagen die URL, kann noch einen Screenshot machen davon und killt aber den Prozess hinter dem Tab sozusagen. Also da läuft kein JavaScript mehr im Hintergrund und irgendwie. Mhm. Aber du verlierst den Tab nicht. Das heißt, wenn du da wieder raufgehst und raufklickst, geht er den neu und dann hast du den Kram wieder da. Oder wenn du offline bist, kannst du wenigstens auf dem Screenshot die Sachen noch nachlesen, wenn du da irgendwas lesen wolltest.
Cool.
Kann ich sehr empfehlen. Und dazu passend, und das hilft natürlich dabei, weil Chrome braucht dann selbst mit hunderten von Tabs nur ein paar wenige Gigabyte Speicher, was halt sehr, sehr cool ist. Was dazu passt, ist ein QuickTabs Extension für Chrome, die dir erlaubt, halt diese vielen hundert von Tabs zu verwalten, indem man da einfach so eine Dropdown hat, mit dem man gerade ganz schnell suchen kann, indem man einfach einen Text von dem Titel oder URL finden kann und da auch direkt Sachen schließen kann, wenn man die nicht mehr braucht und so. Und die beiden in Kombination sind einfach für mich eine massive Power-Combo. Und meine größte Anzahl Tabs in Chrome, die ich damit geschafft habe, mal bevor Chrome dann gestorben ist, waren 964 Tabs. Und dann
ist das ist eine Hausnummer. Wenn ich nach QuickTab suche in Google, finde ich zuerst Chlor-Tabletten. Aber das meinst du nicht, ne?
Ja, also
ich meinst
schon die Google Chrome Extension. Okay. Genau.
Ja. Okay, habe ich.
Ich frage mich, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon 900 verschiedene Webseiten besucht habe. Dass ich überhaupt alleine so viele.
Ich weiß nicht. Ich nehme mir immer ganz viel vor, noch zu lesen oder so zu gucken und dann 50.000 Google Docs und schlag mich tot halt Dinge halt.
Okay. Ganz Dennis, viele du bist Product Owner. Du brauchst ja eigentlich nur Trello und was brauchst du noch? Dein Google Kalender, oder? Mehr Tabs brauchst du gar
dir,
nicht.
Ich sag dir, das ist ganz schlimm.
Was sollst du auch sonst lesen? Ist schon klar.
Da kommt auch gerade noch ein Tipp von einem Kommentar. Chrome selbst hat jetzt neuerdings auch die Group-Tabs. Rechte Maus, das war ein Tab und zu einer Gruppe hinzufügen. Genau. Das heißt, da könntest du auf jeden Fall schon mal auch nochmal deine Tabs ein bisschen gruppieren.
Das hatte irgendeinen komischen Seiteneffekt. Mein Kollege hatte das ausprobiert und er meinte, das ist nicht ganz das, was man sich darunter vorstellt. Ich habe vergessen, was er gesagt hat, aber er meinte, das ist nicht ganz das, was du brauchst, um halt viele hundert Tabs zu organisieren. Es geht halt nur für bestimmte.
Okay, aber ich merke schon, ich kann noch viel in meinem Tab-Game optimieren. Ich habe auch viele Tabs, aber ich nutze weder Gruppen noch sozusagen die anderen beiden Sachen, die du gerade vorgeschlagen hast. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mein Game optimieren. Dennis, hast du noch was mitgebracht?
Ich schließe jeden Abend meine Tabs.
Die
ganz
zwei.
Ordentlich.
Das ist natürlich auch sehr schwierig, die zwei Tabs jeden Abend zu schließen. Okay, hast du uns auch was mitgebracht, Dennis, oder bist du heute picklos?
Ich bin ziemlich picklos. Ich versuche das ja immer ordentlich zu moderieren, zu übermoderieren.
Ach so, und jedes Mal frage ich dich. Ich sollte
jedes
lassen.
Mal fragst du nochmal freundlicherweise nach. Ja, ich hatte einen, aber den stelle ich erst nochmal auf Test. Den habe ich noch nicht lange genug getestet, um ihn wirklich zu empfehlen. Hat was mit Google Cloud zu tun, aber das kommt wahrscheinlich das nächste Mal. Und ich hau noch gerade von Marc drei Sachen rein. Tabs Outliner, OneTab, sind noch zwei weitere Plugins, die gerade dafür empfohlen wurden.
Cool.
Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer Folge 61. Michael, vielen, vielen Dank, dass wir mit so einem Experten über dieses Thema sprechen durften und du uns das so lebhaft näher gebracht hast. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und Interesse geweckt.
Vielen, vielen Dank, dass ich das machen konnte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wie ihr schon gemerkt habt, ich bin da sehr leidenschaftlich bei diesem Thema, selbst nach 10 Jahren noch. Ne? Das ist eigentlich... Cool.
Die Leidenschaft ist auch übergesprungen. Also ich glaube,
es ist auch echt geil. Man kann mit ganz, ganz wenig Sachen coole Sachen zaubern. Also ich habe vorhin gerade auch noch mal, wir haben auch so ein Quick-Import-Statement für Stack Overflow, wo du im Endeffekt nur ein Stack Overflow-Tag hast. Das kann man ja vielleicht auch noch mal verlinken in den Show Notes. Und dann im Endeffekt kannst du dir mit einem einzigen Statement Questions, Answers, Users, Tags und dann kannst du dir von dem Thema, was dich interessiert auf Stack Overflow, erkunden, was es denn da alles so zu finden gibt und so.
Cool,
und,
also, das ist cool. Ein weiterer Pick fürs Ende. Ist doch schön.
Ja.
Sehr cool. Dann vielen, 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 vielen Dank.
Ja.
Sagen.
Ja, Fabi, wir können noch die nächste Folge anteasern. In 2 Wochen sind wir wieder live, 18 Uhr, Mittwoch. Und zwar
mit Green Web sind wir nächste Woche online. Genau,
das nachhaltige Internet.
Das nachhaltige Internet, da werden wir uns drüber unterhalten. In 2 Wochen, ich habe gerade nächste Woche gesagt, ne? In 2 Wochen. Ich muss ein bisschen besser vorbereitet sein. Normalerweise, wir haben ja schon das Design für das nächste. Man kann sich jetzt schon auf meetup.com anmelden. Ich müsste es jetzt eigentlich hier einblenden, aber dafür bin ich noch nicht gut genug vorbereitet hier in diesem Live-Podcast-Game. Wir geloben Besserung. Diesmal ist der Sound besser. Beim nächsten Mal haben wir auch ein kleines Preview für euch vorbereitet von der nächsten Folge.
Perfekt. Dann, ganz wichtig wie immer, Feedback.
Also, programmier.bar/feedback. Würden wir uns super freuen, wenn ihr uns einfach ein paar Kommentare hinterlasst oder einfach nur ganz kurz anonym sagt, wie euch das gefallen hat. Vielen Dank.
Oder auf Twitter.
Michael, vielen Dank, Fabi. Genau, auf Twitter direkt auch gerne an Michael. Habt tolle 2 Wochen und bis bald.
Vielen Dank
euch allen.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss.